Hallo ihr, bevor es mit der Folge losgeht, möchte ich euch einfach mal Danke sagen. Ihr habt es bestimmt schon mitbekommen, dieses Jahr gehe ich mit Verbrechen von nebenan auf Ohrenzeugentour und wir sehen uns endlich wieder live auf der Bühne. Und es ist so krass, wie sehr ihr euch auf diese Termine freut. Innerhalb der ersten Woche waren fast alle Shows nahezu oder sogar komplett ausverkauft. Das heißt, für die Termine, für die es aktuell noch Tickets gibt, wie zum Beispiel für Berlin oder Wien, werden die Karten auch langsam knapp. Und weil das fürs Erste meine einzigen Live-Termine bleiben werden, solltet ihr für die freien Städte nicht mehr allzu lange warten, so als kleiner Tipp. Obwohl die Shows erst im Herbst starten, sieht es nämlich danach aus, als ob die ganze Tour ausverkauft sein wird und es freut mich natürlich mega, dass ihr mich so unterstützt, euch Karten kauft, den Abend frei haltet und teilweise hunderte Kilometer weit fahrt, um mich live zu sehen. Das bedeutet mir wahnsinnig viel. Danke, danke, danke. Die letzten Tickets für meine Ohrenzeugentour bekommt ihr auf printyourticket.de bei Eventim und natürlich überall sonst, wo es Tickets gibt. Ich freue mich auf euch.
Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Verbrechen von nebenan. Und hallo Ralf.
Hallo.
Du hast eben hier schon so einen schönen Operngesang eingestimmt, aber das haben wir leider rausgeschnitten.
Das kannst du irgendwann mal in die
Outtakes reinpacken.
Ja. Gab es eigentlich dieses Jahr schon welche?
Nee, dieses Jahr noch nicht. Aber es ist ja meistens.
Du hast nur so alte verwurstet, ne?
Ich habe alte nochmal verwurstet zum 5-Jährigen. Das war so ein Best-of. Mhm. Aber im Sommer gibt es natürlich wieder welche.
Gott sei Dank.
Und ich könnte mir vorstellen, dass du einen großen Anteil daran haben wirst.
Das eventuell. Kann ich mir nicht vorstellen.
Man weiß es nicht so ganz genau. Wir sprechen heute über einen Fall mit wirklich, wirklich, wirklich irren Wendungen, der irgendwie fast zu verrückt klingt, um wahr zu sein. Eine Inhaltswarnung brauchen wir dieses Mal nicht unbedingt. Einige Namen habe ich geändert. Boah, jetzt sind wir mal richtig schnell im Fall drin.
Ich wollte gerade sagen, es wundert mich gerade.
Ja, ich weiß nicht.
Noch ein paar Kommentare einschieben?
Nee, können wir ja gleich noch machen. Die Frage ist, bist du so schnell auch schon bereit, dass wir starten?
Auf jeden Fall, let's go.
Am 19. Dezember 1991 herrscht reges Treiben in der kleinen Sparkassenfiliale in der Scharrerstraße in der Nürnberger Südstadt. Weihnachten steht vor der Tür und viele Nürnberger wollen noch schnell Geld für die letzten Geschenke abheben. Doch das, was der Tag für die Kunden und Mitarbeiter der Bank noch bringen wird, ist alles andere als weihnachtlich. Um 15.17 Uhr steigt vor der Bank ein Mann aus einem Taxi aus und weist die Fahrerin an, vor der Bank auf ihn zu warten. Der Mann ist auffällig groß und auffällig dick. Er trägt einen dunklen Mantel und einen breitkrempigen Hut. Um den Hals hat er einen karierten Schal geknotet und seine Augen sind hinter einer Sonnenbrille versteckt. Eine Minute später betritt er die Bank und stellt sich in die Schlange von Schalter 2. Als er an der Reihe ist, zieht er plötzlich eine Pistole, richtet sie auf die völlig geschockte Kassiererin und verlangt, ihm sämtliche D-Mark, italienische Lira und Schweizer Franken auszuhändigen. Die Angestellte tut, was er verlangt. Während die Frau das Geld zusammensammelt, bedroht der riesige Mann die Kunden und die anderen Bankangestellten mit seiner Waffe. Niemand darf sich bewegen. Schließlich schiebt ihm die Kassiererin eine Plastiktüte mit 54.000 D-Mark durch den Schlitz unter der Panzerglasscheibe hindurch. Das entspricht etwa einer heutigen Kaufkraft von rund 54.000 Euro. Der dicke Mann schnappt sich die Tüte, dreht sich um und verlässt die Bank. Dann steigt er wieder ins Taxi. Von all dem, was in der Bank geschehen ist, hat die Taxifahrerin nichts mitbekommen. Fahren Sie los, fährt er die nichtsahnende Frau an. Dann zieht er seine Waffe und hält sie der Fahrerin an den Kopf. Fahr links, sonst puste ich dich aus, schreit er ihr kurz vor einer Einbahnstraße ins Gesicht. Über rote Ampeln und als Geisterfahrerin auf der Gegenspur rast die unfreiwillige Fluchtfahrerin die Straße entlang. Irgendwann steigt der Mann aus und verschwindet in die Dämmerung. Wenige Minuten später trifft die Polizei bei der Bank ein. Zunächst werden die nach wie vor unter Schock stehenden Zeugen befragt. Bei der Beschreibung des Mannes sind sich alle einig. Er ist groß, mindestens 1,90 Meter, sehr dick und zwischen 30 und 40 Jahre alt. Diese Aussagen bestätigen kurz darauf auch die Aufnahmen der Überwachungskamera, die hinter dem Schalter hängt und den Bankräuber gefilmt hat. Und die Ermittler können sogar Fingerabdrücke des Räubers vom Banktresen und der Beifahrertür des Taxis sichern. Der Mann, also der Bankräuber, hat nämlich keine Handschuhe getragen.
Okay, das klingt ja erstmal nach einer ziemlich guten Ausgangslage.
Ja, also man hat so einiges zusammen, aber die Ausgangslage ist ehrlich gesagt nur auf den ersten Blick gut. Die Fingerabdrücke des Bankräubers finden sich nämlich in keiner Kartei und auch sonst gibt es monatelang keine heiße Spur. Am 20. April 1992, also 4 Monate nach dem Bankraub, wird der Fall bei Aktenzeichen XY ungelöst vorgestellt. Gemeinsam mit den zuständigen Ermittlern bittet Moderator Eduard Zimmermann die Zuschauer um Mithilfe bei der Suche nach dem Bankräuber und zeigt dafür unter anderem das Bild der Überwachungskamera. Und das führt dann endlich zu einem Hinweis. Kurz nach der Sendung meldet sich ein Polizeibeamter aus dem 120 Kilometer entfernten Schweinfurt bei der Nürnberger Polizei. Er kenne einen Mann, der dem Gesuchten bis aufs Haar ähnle und in der Vergangenheit immer wieder mit Betrug, Erpressung und Diebstählen auffällig wurde. Sein Name? Donald Stellwack. Sofort macht sich eine Truppe Polizisten auf den Weg zu der Adresse, unter der der 35-Jährige gemeldet ist. Doch Stellwack ist nicht zu Hause. Er ist gerade beruflich in den neuen Bundesländern unterwegs. Einige Tage später meldet sich Donald Stellwack von selbst bei der Polizei. Er habe von einem Kollegen erfahren, dass nach ihm gesucht werde und wolle nun wissen, was man denn von ihm wolle. Tatsächlich sieht der Mann dem Bankräuber extrem ähnlich. Stellwack ist groß und wiegt mehr als 150 Kilo. Als die Polizisten ihm erzählen, er werde verdächtigt, einen Raubüberfall mit Geiselnahme begangen zu haben, wirkt Donald Stellwack ziemlich überrascht und erklärt, er sei zum Tatzeitpunkt gar nicht in Nürnberg, sondern zum Arbeiten in Leuna in Sachsen-Anhalt gewesen, etwa 220 Kilometer entfernt. Alle seine Kollegen könnten das bezeugen, erklärt Stellwack. Doch die Beamten glauben ihm kein Wort. Für sie ist mit dem Blick auf das Überwachungsfoto klar, Donald Stellwack ist der Nürnberger Vorweihnachtsbankräuber. Und so kommt er von einem Tag auf den anderen in U-Haft in die JVA Nürnberg, wo er noch ganze 2 Jahre auf seinen Prozess warten soll.
Okay, bevor du jetzt erzählst, wie es weitergeht, würde mich einmal interessieren, wer dieser Donald Stellwack eigentlich ist. Ganz unbeschriebenes Blatt war er jetzt nicht, wenn ich das richtig verstanden habe.
Nee, das habe ich ja schon so ein bisschen angedeutet, dass er so ein paar Vorstrafen gesammelt hat. Donald Stellwack wird 1957 in Fuchsstadt bei Würzburg geboren. Ein Dorf mit knapp 500 Einwohnern, wo jeder jeden kennt. Und genau das wird Donalds Leben von Anfang an prägen, denn er ist das uneheliche Kind eines amerikanischen Soldaten, der sich schnell aus dem Staub gemacht hat. Als Donald 1 Jahr alt ist, stirbt seine Mutter an Gelbsucht und Donald zieht zu seiner Oma. Das heißt, er hat zu diesem Zeitpunkt weder Mutter noch Vater. Donald, der sich selbst gerne Harald nennt, und den Namen wird er später auch noch verwenden, ist ein aufgeschlossener Junge, der gerne und viel redet, doch Anschluss findet er im Dorf nach eigenen Angaben nicht. Als uneheliches Kind hat man es in der deutschen Provinz sowieso schon nicht so leicht und dann gehört sein Vater auch noch zu den in der Region damals nicht besonders beliebten Amis. Donalds Spitzname in der Schule deshalb Ami-Bastard. Er wird später sagen, dass seine Großmutter seine einzige Bezugsperson war. Seine damaligen Nachbarn dagegen erinnern sich anders. Auf dem Mannschaftsfoto des lokalen Fußballvereins sitzt Donald Stellwack lächelnd in der Mitte. Außerdem soll er Teil des wöchentlichen Dorfstammtisches gewesen sein. Also das widerspricht ja so ein bisschen dieser Außenseiterrolle, die er sich selber gibt in seinen Erzählungen. Stellwack sagt dem Spiegel über diese Zeit, eine schöne Kindheit, trotzdem vermutlich. Das ist ein typischer Stellwack-Satz. Er erzählt viel und sagt doch wenig. Frank Vogel, ein Freund und Geschäftspartner von Donald, drückt es etwas härter aus. Es ist bei ihm, egal was er erzählt, immer eine Schwierigkeit rauszufinden, ob das die Wahrheit ist oder nicht. Nach der Schule beginnt Donald eine Lehre als Kaufmann, schmeißt diese aber nach kurzer Zeit wieder und fängt als Gehilfe bei einer Maler- und Gerüstbaufirma an. Und weil Donald nicht nur gerne und viel redet, sondern auch ziemlich überzeugt von sich ist, möchte er sein eigener Chef werden und macht sich mit 21 Jahren mit einem Betrieb für Gerüstbau und Montage selbstständig. Doch die Firma läuft nicht und schnell verliert Donald Stellback das wenige Geld, das er hat. Das ist der Moment, in dem er zum ersten Mal auf die schiefe Bahn gerät. Am 7. Mai 1980 verurteilt ihn das Landgericht Würzburg wegen Diebstahls und Fahren ohne Fahrerlaubnis zu 2 Jahren Haft auf Bewährung. Kurz darauf zieht er in die Großstadt nach Frankfurt am Main. Dort fühlt er sich so wohl wie lange nicht mehr. Die langen Nächte, das bunte Treiben und die Großstadt-Anonymität sind genau sein Ding. Und es ist eine optimale Umgebung für krumme Geschäfte. Er handelt mit Drogen, betreibt illegale Casinos und geht allen möglichen Geschäften nach. In mir drin war ein Böser. In diesem Schaf, das noch aus dem Dorf kam, war ein böser Wolf, sagt er Jahrzehnte später selbst über diese Zeit. Doch sein Höhenflug hält nur kurz an. Donald Stellback wird erwischt und landet immer wieder vor Gericht. Die Liste seiner Vorstrafen wird immer länger. Diebstahl, Betrug, Unterschlagung und Erpressung. Er muss für mehrere Jahre ins Gefängnis. Dort geht es ihm gesundheitlich mit der Zeit immer schlechter. Auf seinem linken Auge sieht er bald nur noch Schleier und er leidet unter starken Kopfschmerzen. Die Diagnose? Ein Hirntumor. 1984 wird er durch die Nase an dem Tumor operiert, doch die OP in der Uniklinik Gießen läuft schief und Stellbacks linkes Auge wird beschädigt. Um noch Schlimmeres zu verhindern, muss er ab jetzt täglich 150 Milligramm Cortison zu sich nehmen. Durch die Medikamente nimmt Donald Stellback stark zu, wiegt immerhin fast 200 Kilo. Sein Arzt sagt zu ihm, sie werden nie mehr leben wie ein normaler Mensch. Das reißt dem damals Ende 20-Jährigen endgültig den Boden unter den Füßen weg und er wird heroinabhängig. Ich hatte keine lange Lebenserwartung, deshalb habe ich auch mit dem Feuer gespielt, erinnert er sich Jahrzehnte später. Nachdem er 1986 wegen Handelns mit Betäubungsmittel zu einer weiteren Haftstrafe verurteilt wird, macht Donald Stellback einen Entzug und wird clean. Und während es bei ihm persönlich langsam bergauf geht, ändert sich auch um ihn herum vieles. 1989 fällt die Mauer und ein Jahr später wird Deutschland wieder vereint. Für den geschäftstüchtigen Stellback die Möglichkeit, Geld zu verdienen. Er tritt eine Stelle als Hausmeister bei einem Warenvertriebsgroßhandel an. Inoffiziell arbeitet er dort allerdings als etwas ganz anderes, nämlich als Boss einer Drückerkolonne. Vielleicht mal kurz gefragt, weißt du noch, was eine Drückerkolonne ist?
Weißt du noch, was?
Ja, das ist so ein altes Ding, glaube ich.
Ja, ja, ich kann mich da schon noch dran erinnern. Das sind doch die Leute, die vor der Haustür stehen und einem dann irgendwie sowas wie einen Stromtarif oder so verkaufen wollen.
Ja, ich weiß nicht, ob Stromtarif da auch zu gehört, aber auf jeden Fall so Haustürgeschäfte. Die jungen Menschen, die das jetzt hier hören, die kennen das wahrscheinlich gar nicht mehr. Aber es ist wirklich so. Ich glaube, das gibt es heute in der Form nicht mehr. Aber es war früher durchaus mal üblich, dass Personen so an der Haustür geklingelt haben und einem irgendeinen Kram verkaufen wollten.
Als es das Internet noch nicht gab.
Genau. Und da gab es zum Beispiel diese Staubsaugervertreter oder Leute, die Wein verkauft haben. Oder eben auch die sogenannten Drücker. Und die haben sich eher auf Zeitschriftenabos spezialisiert und gehen halt von Tür zu Tür und versuchen leichtgläubigen Menschen teilweise mit falschen Versprechungen irgendwelche Abos anzudrehen. Dabei arbeiten sie jetzt nicht unbedingt mit guten Argumenten, sondern setzen ihre Kunden massiv unter Druck und versuchen durch erlogene Schicksalsgeschichten Mitleid zu erregen. Aber auch die Drücker selbst stehen oft ziemlich unter Druck und müssen bestimmte Verkaufsquoten erfüllen. Wer nicht verkauft, wird beschimpft, erniedrigt und sogar körperlich misshandelt. Am Ende profitieren von diesem System nur die Zeitschriftenverlage und die Drückerbosse. Und genau so ein Boss ist Donald Stellback. Ein Job, der wie die Faust aufs Auge zu ihm passt. Sein Anwalt sagt über Donald Stellback, er ist ein Verkäufer. Stellbacks Freund und Geschäftspartner Frank Vogel beschreibt ihn dagegen so. Er ist ein Lügner, ein Übertreiber, Hochstapler, ein Drückerboss. Wahrscheinlich stimmt beides. Für Drückerboss Donald ist die Wende die perfekte Chance auf das ganz große Geld. Man muss dazu wissen, also diese Drückerkolonne, die hatte damals schon ihre Hochzeit hinter sich in der alten Bundesrepublik. Da hat sich das so ein bisschen rumgesprochen, dass man nicht unbedingt Zeitschriftenabos an der Tür kaufen sollte.
Ja, mir fällt gerade ein, die gibt es doch noch.
Mhm, ja.
Die Telekom und so, die sagen dann, ich komme von der Telekom.
Ach echt?
Ja, sie können jetzt Glasfaser und so.
Stimmt.
Und am Ende sind die dann, also jetzt will ich das nicht unterstellen, dass sie vielleicht ja doch von der Telekom kommen, aber zumindest finde ich die immer ziemlich nervig.
Ja, stimmt. Aber ich glaube, Drücker ist wirklich nur, wenn die Zeitschriften-Abos verkaufen, weil das eben so ein ganzes System ist. Ah. Weißt du, so ähnlich wie diese Battle-Banden, die jetzt durch die Gegend geschickt werden. Also es gibt immer einen Boss, der setzt die dann raus und dann müssen die den ganzen Tag schaffen und verkaufen.
Ich dachte, das wäre generell einfach diese Haustür.
Nee, ich glaube, das ist eben besonders im Zeitschriften-Game. Aber das ist halt wirklich so ein 80er, frühe 90er-Ding. Und in der alten Bundesrepublik hatte sich eben mittlerweile schon rumgesprochen, dass das meistens keine gute Idee ist, da zu unterschreiben. Aber in den damals noch neuen Bundesländern wusste das einfach zu dem Zeitpunkt noch keiner. Das heißt, das ist sozusagen das Traumabsatzgebiet für Drücker. Und so verdient sich Donald Stellwag eine goldene Nase in dieser Zeit. Oder wie er selbst sagt, wir haben Geld verdient wie Dreck. Doch dieser Höhenflug endet, als Donald Stellwag wegen des Banküberfalls verhaftet wird.
Okay, der Lebenslauf ist irgendwie bitter.
Mhm.
Und zeigt ja eine sehr klare Tendenz. Ich verstehe halt nicht, wofür das Geld gebraucht hätte, weil wenn ja Geld wie Dreck verdient hat, warum muss er eine Bank ausrauben?
Stimmt, das passt nicht so ganz zusammen, wobei manche rauben ja auch eine Bank aus, einfach
aus
weil
Spaß.
Sie es können. Ja, weil sie es können. Also es muss ja nicht unbedingt Geld das Motiv sein.
Aber was hat die Polizei denn jetzt gegen ihn in der Hand?
Ja, also ich habe das Foto jetzt für dich hier und ich werde das auch mal bei Instagram hochladen, dann könnt ihr es euch selber angucken. Das ist jetzt, ist ein Schwarz-Weiß-Foto, nicht besonders scharf und das Gesicht des Täters ist halt verdeckt, ne? Durch den Hut, durch den Schal, durch die Sonnenbrille. Aber man kann durchaus auf den ersten Blick sagen, wenn man das vergleicht, ne, das Überwachungsfoto mit Bildern von ihm aus der Zeit, da ist schon eine große Ähnlichkeit da.
Finde ich auch.
Ja, ne? Also ich glaube, es ist zu unscharf, um es wirklich sicher zu sagen, aber er sieht dem schon...
Also das Gesicht ist halt leider nicht richtig beleuchtet.
Genau.
So, also nicht.
Ja, genau. Man kann es halt auf dem Foto wirklich nicht so besonders gut erkennen, aber es gibt ja noch eine andere Möglichkeit. Die Ermittler bereiten eine Gegenüberstellung vor, bei der die Zeugen aus der Bank Donald Stellwag als Bankräuber identifizieren sollen oder eben nicht. Das kennen wir ja aus dem Fernsehen oder aus irgendwelchen Filmen. Da wird der Verdächtige zwischen ein paar Vergleichspersonen gestellt, die ihm ähnlich sehen. Und die Zeugen sollen dann aus dieser Reihe den Täter identifizieren. Allerdings hat die Polizei bei dieser Gegenüberstellung ein Problem. Die bestellten Vergleichspersonen sind alle zu dünn. Keiner von ihnen kommt auch nur annähernd an die Körpermasse von Donald Stellwag heran. Deshalb schicken die Ermittler alle anderen nach Hause und Stellwag muss sich alleine in den leeren Raum stellen, damit die Zeugen ihn identifizieren können. Wie finden wir das?
Hä?
Ja, das war auch so, hä?
Ja, da kann man sich das doch sparen. Das verstehe ich nicht. Also zum einen sagt man denen doch praktisch, hier ist er.
Ja.
Aber nee, das verstehe ich nicht.
Ja, es ist also ist auch irgendwie schwer zu verstehen, wie du schon gesagt hast. Also im Prinzip zeigt man sehr deutlich, dass man den Täter ja eigentlich schon hat, weil es gibt ja keine anderen Personen in dem Raum.
Also ich verstehe natürlich, dass das doof ist, wenn klar ist, er würde dann sowieso aus der Menge hervorstechen.
Ja.
Aber trotzdem...
So ist es noch sinnloser, ne? Also auch Donald Stellwag regt sich natürlich auf darüber und sagt, ich war da allein, wo normalerweise 6 bis 8 Leute stehen. Wenn sie da allein stehen, denken sie eigentlich, die Justiz hat sie schon vorverurteilt. Denn natürlich müssen die Zeugen ja glauben, dass vor ihnen der Täter steht. Sonst wäre er schließlich nicht verhaftet worden und würde nicht alleine da in dem großen Raum hinter der Spiegelwand stehen. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch wenig überraschend, dass fast alle Zeugen aussagen, dass Donald Stellwag der Mann gewesen ist, der sie am 19. Dezember 1991 mit einer Pistole bedroht hat.
Aber ist das denn überhaupt legal? Ich meine, das würde doch vor Gericht bestimmt einfach auseinandergenommen, oder nicht?
Das habe ich mich auch gefragt. Zum Glück kenne ich ein paar Strafverteidiger, die sich da besser auskennen als ich und die ich fragen kann. Also, dass Augenzeugen sowieso nicht die allerverlässlichsten Hinweisgeber sind, darüber haben wir ja schon in Folge 106 mit dem entführten Mädchen unter der Brücke gesprochen. Aber auch für so eine Gegenüberstellung gibt es ziemlich klare Regeln. Nummer 18 der Richtlinien für das Strafverfahren und das Bußgeldverfahren lautet, soll durch eine Gegenüberstellung geklärt werden, ob der Beschuldigte der Täter ist, so ist dem Zeugen nicht nur der Beschuldigte, sondern auch eine Reihe anderer Personen gleichen Geschlechts, ähnlichen Alters und ähnlicher Erscheinung gegenüberzustellen. Und zwar in einer Form, die nicht erkennen lässt, wer von den Gegenübergestellten der Beschuldigte ist. Das nennt man Wahlgegenüberstellung und genau das ist hier nicht passiert. Also ein guter Anwalt hätte das Ergebnis dieser Gegenüberstellung eigentlich kippen müssen. Damit wäre sie, genau wie du gerade vermutet hast, vor Gericht unbrauchbar geworden. Also eigentlich ist diese Gegenüberstellung kein wirklicher Beweis.
Dann gehe ich gerade davon aus, dass er keinen guten Anwalt hatte?
Offenbar, weil diese Gegenüberstellung ist nachher in das Gerichtsverfahren mit eingeflossen. Also sie ist nicht gekippt worden.
Aber was ist denn mit den Fingerabdrücken am Tatort? Stimmen die denn überein?
Nee. Also Stellwags Fingerabdrücke stimmen weder mit denen am Banktresen noch mit denen an der Beifahrertür des Taxis überein. Und das, obwohl er als Täter ja der Letzte gewesen sein muss, der die Taxitür berührt hatte, weil das Taxi ist danach untersucht worden, die Fingerabdrücke sind gesichert worden. Es war halt klar, dass diese Fingerabdrücke vom Bankräuber stammen müssen und nicht von irgendwem sonst. Und deswegen ist es ja schon ein bisschen komisch, dass die jetzt irgendwie nicht mit denen von Donald Stellwag übereinstimmen. Deshalb soll jetzt ein anthropologisches Gutachten endgültig klären, ob Donald Stellwag der Bankräuber auf den Fotos ist. Durchführen soll dieses Gutachten Dr. Claudius Schulz, Humanbiologe und Sachverständiger für anthropologische Vergleichsgutachten. Durch so ein Gutachten soll die Identität einer Person anhand ihrer äußeren Merkmale festgestellt werden. Schulz vergleicht also die Bilder der Überwachungskamera mit Donald Stellwag. Dafür besucht er ihn in seiner Zelle. Dort soll der Verdächtige dann einige Gesichtsausdrücke nachmachen, die auf den Überwachungsbildern zu sehen sind. Daraus fertigt Dr. Schulz Vergleichsbilder an und gleicht diese anhand von 280 Gesichtsmerkmalen mit den Überwachungsbildern ab. Im November 1992 kommt dann sein Ergebnis. Der Gutachter kann Donald Stellwag als Täter nicht ausschließen. Das merken wir uns mal. Ne? Ergebnis war, er kann ihn als Täter nicht ausschließen. Und so bleibt Stellwag, der nach wie vor seine Unschuld beteuert, in Untersuchungshaft. Und zwar für insgesamt 2 Jahre. Am 25. Januar 1994 beginnt dann vor der 7. Strafkammer des Landgerichtes Nürnberg-Fürth der Prozess gegen Donald Stellwag wegen Bankraubes mit Geiselnahme. Außerdem wird er wegen Veruntreuung von 230.000 Mark in einer anderen Sache angeklagt. Für den Angeklagten und die Staatsanwaltschaft gilt es nun, die 3 Richter und 2 Schöffen von Stellwags Schuld bzw. Unschuld zu überzeugen. Nach und nach werden die Zeugen aus der Bank vorgeladen. Von ihnen sind sich 5 sicher, dass Stellwag der Räuber war, 10 sind sich unsicher, also 5-15. Dann wird die Kassiererin befragt, die dem Bankräuber das Geld rausgegeben hat. Für sie besteht kein Zweifel. Er war's. Ich würde sagen zu 95%, nein 99%. Und auch die Taxifahrerin sieht in Stellwag den Mann, der ihr eine Pistole an den Kopf gehalten hat. Ich bin mir da ganz sicher, ich saß ja direkt neben ihm. Sie erkennt Stellwag laut ihrer eigenen Aussage, und jetzt halte ich fest, vor allem an seinem Froschmaul und seinen Nikotinfingern. Ist auch nicht schön. Also ist eh nicht schön, im Gericht zu sitzen. Und wenn du dann noch hörst, dass du ein Froschmaul hast und einen Nikotinfinger.
Das ist nicht eine Beleidigung.
Weiß ich nicht. Sie hat ja...
1992 war das wahrscheinlich.
Das war wahrscheinlich, genau. 94, das ist 1994 war es wahrscheinlich eine nette Beschreibung. Er kriegt also vor Gericht ordentlich einen auf den Deckel. Also wir haben hier relativ viele Aussagen, die auf Stellwag als Täter hindeuten. Unter anderem von der Taxifahrerin und von der Kassiererin. Der allerdings beteuert weiter seine Unschuld. Und, das habe ich ja auch gerade schon gesagt, er hat sogar ein Alibi. So sagen alle seine ehemaligen Kollegen aus der Drückerkolonne aus, aus, dass Donald Stellwag am Tag der Tat bei ihnen in Leuna im Hotel B91 gewesen sei, also mehr als 220 Kilometer vom Tatort entfernt. Und auch der Geschäftsführer des Hotels schwört darauf, dass Stellwag an diesem Tag bei ihm zu Gast war. Er sei bis 14 Uhr im Hotel gewesen, sagt der Geschäftsführer aus. Er hat sogar eine Buchungsbestätigung mitgebracht, die das belegen soll. Wenn diese Aussagen zutreffen, kann Donald Stellwag also um 15.18 Uhr auf keinen Fall am Tatort gewesen sein. Einfach, weil man die Strecke von Leuna nach Nürnberg in dieser Zeit nicht schaffen kann. Doch das Gericht glaubt den Zeugen nicht. Schließlich seien Stellwags Drückerkollegen von ihm als Chef abhängig. Außerdem sind die meisten von ihnen vorbestraft. Wesentlich glaubwürdiger finden die Richter die Aussage des Gutachters Dr. Claudius Schulz. Über eine Stunde lang redet der Experte über sein Vergleichsgutachten und auch über sich. Schon 50 Mal habe er bei Raubüberfällen ein Identifikationsgutachten angefertigt. Noch nie habe er falsch gelegen. Bei Donald Stellwag habe er sich insbesondere auf die Ohren fokussiert, da Ohren, ähnlich wie ein Fingerabdruck, einzigartig seien und es ein Ohr mit demselben Aussehen nicht zweimal auf der Welt gebe. Und so zeigt der Gutachter mit Hilfe der Bilder die Übereinstimmung am Ohr, beispielsweise am Ohrmuschelrand, welcher nicht geradlinig verläuft, sondern, jetzt kommt ein Zitat, eine Konkavität mit sich anschließender Ausbuchtung im Übergangsbereich zum Läppchen bildet. Darüber hinaus zeige sich, jetzt kommt das nächste Zitat, im oberen Helixbereich eine Verbreiterung der Scapha, bedingt durch den flachbogigen Verlauf des oberen Antelix-Schenkels und des gleichzeitig nach außen gerichteten Helixverlaufes, der sich als Schattenzone abzeichnet.
Ist das akademisch für ein schönes Ohr?
Ich habe keine Ahnung.
Ich verstehe. Also am Anfang, das erste Zitat ging noch. Ja, dem kann ich folgen. Dem zweiten bin ich raus.
Ja, also ich bin auch komplett raus. Ich habe ebenfalls kein Wort verstanden. Wichtig ist eigentlich nur, dass Gutachter Schulz, der sich ja am Anfang, wir erinnern uns, nicht festlegen wollte, er wollte ihn als Täter nicht ausschließen, aber es ist ja was anderes, als zu sagen, er war es, dass er jetzt sich auf einmal sicher ist, dass Stellwag der Täter ist. Im Laufe seiner Aussage wird er sich da sogar noch immer sicherer. Plötzlich stimmen nämlich nicht nur die Ohren von Donald Stellwag, sondern auch sein Nasenboden, seine Lippen, sein Mund, sein Kinn, seine Fingernägel, Finger, Daumen, sein Daumengelenk, Mittelhandknochen, seine Handkante, Knöchel und sein Handrücken mit denen des Bankräubers überein. Also hat er sehr, sehr viele Worte gebraucht als Gutachter, um im Prinzip das Gleiche zu sagen wie die Taxifahrerin, nämlich dass er ihn an seinem Froschmaul erkannt hat. Er hat das nur anders formuliert. Also Fazit des Gutachters, Donald Stellwag ist zu 98% der Bankräuber. Ich habe gedacht, jetzt ist die Welt zu Ende, erinnert sich Donald Stellwag an diesen Moment. Wut entbrannt, schnellt er aus seinem Sitz hoch und ruft dem Gutachter mit feuchten Augen in seinem fränkischen Dialekt zu: Sie lügen! Was ist das denn für ein Astrodreck, den Sie hier machen? Ich kann das nicht gewesen sein, ich habe doch zig Alibi-Zeugen. Ein Ausruf, auf den ein Gutachter normalerweise jetzt nicht eingehen würde. Doch Schulz wendet sich nun direkt an Donald Stellwag und sagt im Gerichtssaal: Herr Stellwag, geben Sie es zu, es ist aussichtslos, Sie sind der Täter. Ja, also wie finden wir das? Also das Ohrengutachten und auch den das Gutachter.
Ich finde, es war ja nicht nur ein Ohrengutachten, sondern auch ein Fingernagelgutachten.
Alles. Und
Dinge, die er ja, also ich meine, wir haben das Foto ja gerade gesehen, die Qualität ist ja so beschissen, dass das ja eine Indikation sein könnte. Ich stimme.
Aber die Helix.
Also ich stimme zu, dass man es nicht ausschließen kann. Ja. Die sehen sich wirklich ähnlich. Ja. Anhand des Fotos würde ich auch sagen, der ist es.
Ja.
So, aber nicht, weil die Ohrmuschel blabliblu, sondern die sehen sich halt, also ich bin auch der Meinung, der ist das auf diesem Bild. So.
Aber es geht ja nicht nur um das Gutachten, sondern es geht ja auch darum, wie er es verkauft vor Gericht, der Gutachter.
Ich glaube, er mag sich selbst halt einfach ganz gern, ne?
Ja. Das.
Der findet sich schon ganz gut.
Der findet sich schon ganz gut. Wir können ja später nochmal mehr über das Gutachten sprechen. Das Statement, also wie es verkauft von Claudius Schulz, das sorgt allerdings für ordentlich Kritik. In einem Fernsehinterview sagt Erich Beckerling, also einer von Stellwags Anwälten, der Sachverständige hat in diesem Zeitpunkt jedweden Boden der Neutralität verlassen und sich kritiklos zum Werkzeug des Richters gemacht. Und genau das darf er nicht. Er muss wissenschaftlich objektiv unbeeinträchtigt und vor allem unabhängig sein Gutachten erstatten. Auch der renommierte Anthropologe und Kollege von Schulz, Friedrich Rösing, findet klare Worte für das Verhalten des Gutachters. Da fallen mir die letzten Haare aus, weil es was ein bisschen witzig ist, weil der wirklich sehr wenige Haare hat. Wie kann man nur eine solche Äußerung von sich geben? Sein Kollege Schulz habe sich vom Gericht und der Staatsanwaltschaft zu seinen Aussagen hinreißen lassen und mache die Sache klarer, als sie angemessen wäre. Also im Prinzip das, was du gerade gesagt hast, ne? Also es sieht so aus, aber die Frage ist, wie sicher kann man sich sein? Der Gutachter sei, so Rösing, in eine psychologische Falle getappt. Für das Gericht hingegen ist Schulz' Gutachten der entscheidende Beweis für Stellbacks Schuld. Und so wird Donald Stellback am 16. Februar 1995 zu 9 Jahren Haft verurteilt. Die Haftstrafe fällt auch deshalb so hoch aus, weil Stellback seine Tat weiterhin bestreitet. So, und jetzt springen wir mal ein bisschen nach vorne. Am 14. Februar 2001 wird Donald Stellback um 9 Uhr morgens aus der JVA Straubing entlassen. Er hat seine Strafe bis zum letzten Tag abgesessen, die ersten 6 Jahre als sogenannter Tatleugner sogar in Einzelhaft. Stellback bekommt keine Hafterleichterung, keine Resozialisierungsmaßnahmen, wie zum Beispiel eine Weiterbildung und vor allem keine vorzeitige Entlassung. 23 Stunden Zelle, 1 Stunde Hofgang, so wird er diese Zeit später beschreiben. In der Haft hat er weiter zugenommen und wiegt jetzt mehr als 200 Kilo. Außerdem ist er an einem Diabetes erkrankt. Der 42-Jährige kommt zunächst in einem christlichen Wohnheim für entlassene Strafgefangene unter. Doch Zeit, um dort richtig anzukommen, hat er nicht. Nur wenige Tage nach seiner Entlassung bekommt er einen Brief von der Staatsanwaltschaft. Er solle sich bei seinem Anwalt Manfred niedermelden. Es ginge um einen weiteren Banküberfall mit Geiselnahme. Stellback fällt die Kinnlade runter. Na klasse, jetzt wirst du entlassen, jetzt drücken die dir schon wieder einen Banküberfall rein und du bist gerade mal erst 10 Tage aus der Haft, denkt er sich damals. Dementsprechend wütend poltert er an diesem Tag in das Büro seines Verteidigers. Was für ein Banküberfall, ich kann ja kaum laufen. Doch als Anwalt Neder ihm eröffnet, worum es geht, staunt Stellback nicht schlecht. Vor kurzem habe ein Mann aus Stuttgart namens Frank Michael G. die Nürnberger Postbank überfallen und sei auf frischer Tat geschnappt worden. Der Mann sei circa 1,90 Meter groß und sehr dick. Nach seiner Festnahme habe Frank Michael G. einen weiteren Banküberfall gestanden. Am 19. Dezember 1991 habe er die Sparkasse in der Scharrerstraße in Nürnberg überfallen und tatsächlich die Fingerabdrücke vom Banktresen und der Taxitür stimmen mit denen von Frank Michael G. überein.
Der war das jetzt wirklich nicht?
Der war das wirklich nicht. Also der Stellwag war es wirklich nicht.
Oh, krass.
Ja.
Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Aber das ist dann natürlich schade, dass das erst rauskommt, nachdem er die Strafe abgesessen hat.
Ja.
Wie findet er das dann?
Ja, der kann es irgendwie kaum fassen. Also er beschreibt das mal so wie wenn mir einer mit einem Vorschlaghammer auf den Kopf gehauen hätte. So hat es mich umgehaut. Fast 9 Jahre hat er unschuldig im Knast gesessen, wenn man seine U-Haft mitzählt. Und ein paar Tage erst, nachdem er entlassen wurde, wird dann der wahre Täter geschnappt. Das ist schon ziemlich bitter, wenn man so drüber nachdenkt.
Ja, absolut. Aber was passiert denn jetzt? Also wie gehen die damit jetzt um?
Also der wahre Bankräuber Frank Michael G. wird für die beiden Überfälle in Nürnberg und weitere Bankraube zu einer Haftstrafe von 11,5 Jahren verurteilt. Frank Michael G. entschuldigt sich sogar öffentlich bei Donald Stellback. Er will nichts davon gewusst haben, dass ein Unschuldiger für seine Taten verurteilt wurde. Was ich mir ehrlich gesagt fast nicht vorstellen kann, wenn man aus der Gegend kommt und irgendwie auch die Presse verfolgt, weil man will ja wissen, ob die einem auf der Spur sind. Also das kommt mir ein
sicher,
bisschen...
Sicher, dass man da die Presse verfolgt?
Also wenn ich ein Bankräuber wäre, würde ich in die Zeitung gucken.
Du bist jetzt aber auch hochintelligent, ne?
Also die Verurteilung von Donald Stellback war schon dort zumindest in der Region sehr präsent. Das war ein Prozess, über den arg berichtet wurde. Aber Okay. Wir wissen ja auch nicht, ob der Frank Michael G. nicht zwischenzeitlich irgendwie nach Spanien abgehauen ist oder so. Jedenfalls entschuldigt er sich dafür und sagt, ich wusste nicht, dass da jemand anderes in den Knast gekommen ist. Am 6. Dezember 2001 wird Donald Stellback offiziell freigesprochen. Für die 9 Jahre, die er zu Unrecht im Knast gesessen hat, erhält er eine Haftentschädigung von 20 Mark am Tag. Allerdings werden ihm die Unterkunft und das Essen im Knast abgezogen. Was ich auch krass finde, aber das hatten wir ja schon in einigen Folgen.
Ich überlege gerade, ich weiß, was ich die Stunde verdiene und dann finde ich das schon deutlich bitter, 20 Mark am Tag zu bekommen.
Das ist bitter. Ich glaube, das wäre für jeden bitter, weil es ist ja nicht nur das Geld, was einem flöten geht, sondern du verlierst ja wirklich Leben, ne? Also,
ja,
keine Ahnung, du kriegst nichts mit, was deine Verwandten machen. Vielleicht sterben Menschen in der Zeit, du kannst nicht auf die Beerdigung gehen. Also
dann ziehen die noch die Kost und Logis ab.
Das weil das Essen im Gefängnis bestimmt richtig, richtig
das
heißt lecker war.
Das bestimmt, aber...
Ja. Also er erhält am Ende für 9 verlorene Lebensjahre 24.000 Euro Entschädigung, da war ja gerade die Umstellung auf Euro. Von den Beteiligten des ersten Verfahrens gegen ihn entschuldigt sich niemand bei Donald Stellwag. Mittlerweile sind zahlreiche Medien auf den Fall aufmerksam geworden und schon bald gilt Donald Stellwag als Deutschlands bekanntestes Justizopfer. So dreht der WDR eine Doku über ihn und er wird in zahlreiche Talkshows wie Maischberger oder Kerner eingeladen, wo er seine Geschichte erzählt. Und als nach wie vor gewiefter Geschäftsmann lässt er sich dafür bezahlen. Für 10.000 Euro verkauft er seine Geschichte an einen Privatsender. Seine Auftritte in Talkshows lässt er sich mit 500 bis 1.000 Euro entlohnen. Zusätzlich trägt er bei allen Auftritten Merchandise einer Biermarke als Product Placement, wodurch er eigenen Angaben zufolge einen Großteil seines Geldes macht. Also es ist schon irgendwie ein krasser Move, sich mit so einem Biercappy da so Niki Lauda-mäßig irgendwie in so eine Talkshow zu setzen. Andererseits
geschäftstüchtig ist er.
Ja, genau. Er hat ja auch alles Recht der Welt dazu, seinen Fall zu Geld zu machen, weil er war schließlich das Opfer und da soll er meinetwegen dann auch gerne dran verdienen. Er schildert natürlich dann, das ist der Vorteil, dass er eingeladen ist, vor allem seine Sicht der Dinge. Jeder Tag war wie die Hölle. Ich wurde der Justiz ausgeliefert und damit psychisch auszukommen, ist pervers, lässt er seine Anfangszeit in der JVA Nürnberg Revue passieren. Jeden Tag denkst du, es kommt der Brief vom Anwalt, dass sie freigelassen werden. In seiner Zeit in Haft hat Stellwag wegen seiner gesundheitlichen Probleme die meiste Zeit im Bett gelegen. Sein Urteil kennt er mittlerweile auswendig, also er hat sehr viel Zeit gehabt, das Urteil auswendig zu lernen. In einem WDR-Interview erzählt er, wenn Sie so eine lange Haftstrafe haben und Sie wissen, dass Sie unschuldig sind, dann wird diese Strafe unendlich, weil diese psychische Belastung, die ist so enorm, dass die Gefahr eines Selbstmordes sehr hoch ist. So oft habe ich daran gedacht, mich umzubringen, weil ich in einer aussichtslosen Lage war. Dazu sei die Isolation im Gefängnis gekommen. In etlichen Talkshows erzählt Stellwag, wie er von den anderen Häftlingen ferngehalten wurde. Niemand hat mit mir geredet. Niemand. Das war für mich wie Folter. Sie werden abgesondert von allen Menschen, von allen Gefangenen, sagt er beispielsweise einmal. Nicht mal ein Radio oder ein Fernseher habe er besessen. Ganz so einsam, wie er es in den Interviews und Talkrunden darstellt, ist Stellwag allerdings nicht. Dass er gerne mal an der Wahrheit schraubt, das haben wir ja schon erfahren. Ich denke, dass er manchmal Sachen und Geschichten organisiert, damit er wieder ins Rampenlicht gestellt wird, sagt beispielsweise Stellwags Geschäftspartner und Freund Frank Vogel über ihn. Auf der Krankenstation der JVA lernt Donald Stellwag beispielsweise damals Falk Siemang kennen, ein ehemaliger Söldner, der unter anderem im Jugoslawienkrieg gekämpft hat und dort 2 Kameraden ermordet haben soll. Seit 1995 sitzt Siemang deshalb in Haft. Donald und er verstehen sich auf Anhieb und freunden sich an. Schnell gibt Siemang Donald den Spitznamen Big Mac, unter dem man ihn nun im Knast kennt. Mit Siemangs Hilfe nutzt Stellwag sein Talent, Leute für sich zu gewinnen, aus. Er ist sowas wie ein Rattenfänger. Er kann Leute für sich einnehmen und er kann die Leute laufen lassen für sich, so Stellwags Anwalt. Und genau das macht Stellwag im Knast. Zwar ist er aufgrund seiner Krankheit und jetzt nicht aufgrund seines mangelnden Geständnisses, so wie er es erzählt, abgesondert von den Gefangenen. Also er ist auf der Krankenstation, weil er krank ist und nicht, weil die im Gefängnis ihm irgendwie besonders quälen wollen. Er schafft es aber trotzdem, sich ein Netzwerk aufzubauen. Von Mitgefangenen lässt Stellwag sich Luxuswaren schmuggeln, Wärter und Pflegepersonal besticht er. So mangelt es Big Mac nie an Zigaretten und gutem Essen, das sein neuer Kumpel Falk Siemang für die beiden in der Lazarettküche kocht. Schon bald ist Stellwag eine Legende im Straubinger Gefängnis. Es war eigentlich bei uns wie bei Goodfellas, erinnert sich Stellwag Jahrzehnte später an diese Zeit. Und der Söldner Siemang ergänzt, ein Leben wie die Made im Speck. Was es gab, das hatten wir. Also Knast kann offenbar auch schöne Seiten haben. In den Talkshows erzählt Donald Stelmack davon nichts. Da klagt er lieber über die aus seiner Sicht so schrecklichen Haftbedingungen. Warum er das in seinen Erzählungen vergisst, genau wie seine Vergangenheit als Drückerboss. Seine Antwort darauf: Soll ich erzählen, dass wir im Gefängnis gelebt haben wie Gott in Frankreich? Geht das die Gesellschaft was an?
Naja, ob ich mich jetzt moralisch mit dem anfreunden würde, wohl eher nicht.
Nee.
Aber auf der anderen Seite ist halt trotzdem Opfer der Justiz, ne?
Ja, das stimmt. Also das muss man dann irgendwie ein bisschen trennen. Aber ich meine damit nur, man muss halt bei dem, was er erzählt, auch so in Talkshows oder Interviews immer so ein bisschen vorsichtig sein und ich glaube immer so ein Stückchen abziehen von dem, was er erzählt, um auf die Wahrheit zu kommen. Also er übertreibt gerne, ja, schmückt gerne
möchte,
aus.
Ich wollte sagen, er möchte halt das Opfer sein jetzt ganz gerne, obwohl
ja,
sie mir eigentlich...
Ist er ja auch.
Naja, und Moment, aber der wurde doch auch noch wegen was anderem angeklagt,
ja,
oder?
Ja, genau.
War das auch noch mit einem Verurteilungsgrund?
Weil das war, ja genau, das war auch Teil des Urteils. Also genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Er ist ein Justizopfer, was den Banküberfall angeht.
Aber er wurde auch noch wegen was anderem.
Genau, er wurde eben auch wegen der Unterschlagung von, ich glaube, 230.000 Mark verurteilt. Und diese Tat hat er begangen. Das heißt also, er ist, wenn man das sagen kann, in Teilen ein Justizopfer.
Okay,
also er
wär, das muss ich tatsächlich zugeben. Ja. Das ist dann ja schon auch wichtig, weil dann saß er jetzt ja nicht komplett unschuldig da drin. Aber nichtsdestotrotz wird der Hauptanteil ja wahrscheinlich wegen dem Banküberfall gewesen
sein. Ja, genau. Also so. Das stimmt, er ist kein völliges Justizopfer, er hat nicht ganz unschuldig im Knast gesessen, aber eben auch das vergisst er ganz gerne zu erzählen, wenn er seine Geschichte
erzählt.
Aber
jetzt habe ich mal eine Frage. Mhm. Er ist der Meinung, er ist unschuldig, ja, im Knast. Haben die da keine Revision oder sowas eingelegt oder ein Gegengutachten, was weiß ich?
Also nichts, was Erfolg gehabt hätte. Also Revision bezieht sich ja sowieso nur darauf, dass es irgendwelche Rechtsfehler im Urteil gab.
Ach so,
und die,
okay,
hat es damals wohl, und die waren zumindest nicht erkennbar. Und
der Gutachter?
Ja.
Doch, das war doch ein Rechtsfehler.
Ja, das war kein Rechtsfehler im klassischen Sinne. Zum Gutachter kommen wir gleich noch. Ich muss noch eine Sache erzählen, die wirklich komplett irre ist. Eigentlich hätte nämlich viel früher rauskommen müssen, dass Donald Stelmack, zumindest was den Bankraub angeht, unschuldig ist. Denn als er bereits 5 Jahre hinter Gittern sitzt, überfällt ein besonders dicker und ziemlich großer Bankräuber eine Bank in Ulm. Der Bankräuber verlangt dabei deutsches, italienisches und Schweizer Geld. Genau wie bei dem Banküberfall im Dezember 91 in Nürnberg, für den Stelmack zu dieser Zeit in Haft sitzt. Was glaubst du, was die Ulmer Ermittler nach diesem Bankraub in Ulm machen? Also stellen sie die Verbindung her, stellen sie nicht her?
Ich wollte jetzt gerade sagen, wahrscheinlich gehen sie hin und wollen ihn nochmal verhaften.
Du bist gar nicht so weit von der Wahrheit entfernt, was wirklich sehr, sehr komisch ist, aber es ist so. Die Ermittler fahren in die JVA Straubing und verhören Donald Stelmack.
Ja, klar, natürlich. Ja.
Also er kann es zwar nachweislich nicht gewesen sein, weil er im Knast sitzt, ist eigentlich das beste Alibi, was man haben kann, aber die Ermittler glauben trotzdem, dass Stelmack irgendwie in der Sache mit drinsteckt, was ja auch irgendwie ganz komisch ist, weil warum sollte er, wenn er in der Sache mit drinsteckt, jemanden beauftragen, der genauso aussieht wie er, um einen Bankraub zu begehen aus dem Knast heraus. Also so ganz.
Gab es da auch Fotos?
Das weiß ich nicht,
nur die,
ob es bei dem Fall. Ich glaube, es gab nur Zeugenbeschreibungen.
Das ist ja
schon
irre.
Das ist sehr, sehr irre. Also jetzt könnte man ja denken, okay, die Fälle sind sich ähnlich und die Ermittler haben ja schon die Verbindung gezogen zu Donald Stelmack, ja? Also sind ja zu ihm in den Knast gefahren. Aber was sie nicht machen, ist, die Fingerabdrücke aus dem alten Nürnberger Fall mit dem neuen Fall aus Ulm abzugleichen, was ja naheliegend wäre, denn dann hätten sie ziemlich schnell festgestellt, dass die Abdrücke identisch sind und dass der wahre Bankräuber noch frei rumläuft und weitere Überfälle begeht.
Aber warte mal. Also bei diesem ersten Banküberfall wurden Fingerabdrücke sichergestellt.
Mhm.
1991.
Ja.
War die Technik da schon so weit, dass das in eine Datenbank kam?
Ob es da schon eine Datenbank gab, wie man das heute kennt, das weiß ich nicht, aber die sind festgehalten worden und die hätte man vergleichen können mit den neuen Abdrücken aus Ulm durchaus.
Okay, ja, aber dann hätte man die Verbindung herstellen müssen, die man ja hergestellt hatte.
Ja, man hat sie ja eigentlich schon hergestellt.
Aber man hätte ja zumindest, ja stimmt, man hätte ja zumindest automatisch einfach sagen können, wir vergleichen jetzt mal die Fingerabdrücke, die da sind.
Ja.
Also egal mit welchem Outcome, aber dann hätte, ja, man ja nun wirklich sehen müssen, oh, komisch.
Ja.
Dann war er von Anfang an gar nicht in dem Auto gewesen.
Richtig. Und ne, man weiß, dass Ulm und Nürnberg der gleiche Täter ist und dann kann es ja Stelmack nachweislich nicht gewesen sein, weil er im Knast war.
Ja.
Für
die Leute geschlampt.
Da haben die Leute dicke geschlampt. Für Donald Stelmack gibt es vor allem eine Person die Schuld daran trägt, dass er jahrelang unschuldig im Knast saß. Gutachter Claudius Schulz. Er hat komplett meine Seele zerstört, sagt Stellberg über den Anthropologen. Im Knast sammelt er Artikel über den Mann, der ihn einst vor Gericht als schuldig bezeichnet hatte. Unter anderem einen darüber, wie Schulz sich bei Wetten, dass beworben haben soll. Angeblich wollte er bei seiner Wette Menschen an ihren Ohrläppchen identifizieren. Ne, du erinnerst dich, das scheint so sein Ding zu sein. Allerdings soll er gescheitert sein, weil seine Trefferquote zu gering war. Außerdem kommt durch die Recherche heraus, dass neben Donald Stellwack noch mindestens zwei weitere Personen durch fehlerhafte Gutachten von Claudius Schulz unschuldig verurteilt wurden. Der Fokus nennt Schulz deshalb einen Fachmann für Fehlurteile. Und so sitzen sich Stellwack und Schulz 6 Jahre nach dem Freispruch bei einem Zivilprozess erneut vor Gericht gegenüber. Dieses Mal aber mit vertauschten Rollen und mit einem besseren Ende für Donald Stellwack. Im Oktober 2007 verurteilt das Oberlandesgericht Frankfurt am Main Claudius Schulz dazu, Donald Stellwack Schadensersatz in Höhe von 150.000 Euro zu zahlen. Laut Gericht hat der Gutachter wichtige wissenschaftliche Grundregeln nicht beachtet. Es ist das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik, dass ein gerichtlicher Gutachter wegen eines fehlerhaften Gutachtens verurteilt wird. Stellwack fällt nach dem Urteil ein Stein vom Herzen. Inzwischen mit Bart zeigt sich der ehemalige Gefangene erleichtert vor den Kameras. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Das Geld ist vollkommen Nebensache.
Ich muss mal kurz zurück zu diesem Gutachter. Die Fingernägel haben gepasst, der Handrücken hat gepasst. 98% sind der Täter, gestehen sie. Ja. Was sagt er denn jetzt dazu?
Also nach dem Urteilsspruch, wo ja ganz klar festgestellt wurde, dass er sich geirrt hat und auch, dass er wirklich Fehler begangen hat, zeigt sich Claudius Schulz wenig einsichtig. Die Wahrscheinlichkeit als solches, also die Wahrscheinlichkeit, dass Stellwack der Täter war, bleibt durchaus noch bestehen, aber letztendlich war es nicht, erklärte er einmal. Außerdem sei das alles so lange her. Doch während er sich darüber hinaus kaum zu der Angelegenheit äußert, wird die Kritik an seinem Vorgehen immer lauter. Schulz' Kollege Friedrich Rösing, den ich ja eben schon zitiert habe, sagt zum Beispiel, der Gutachter ist umstritten, viele Leute halten nichts von ihm. Und doch, das finde ich das eigentlich Interessante an der Geschichte, arbeitet Schulz bis heute als Gutachter. Ich habe mir mal seine Homepage angeguckt, da bietet er Gerichtsgutachten für verschiedene Bereiche an, zum Beispiel bei Verkehrsvergehen und auch bei Bankraub. Und in seinem Lebenslauf auf seiner Homepage weist der Gutachter explizit darauf hin, dass er für diese Aufgaben durch seine Ausbildung und seine Erfahrung außerordentlich qualifiziert ist, im Gegensatz zu anderen, die halt Gutachten anbieten. 2015 kommt durch eine Anfrage einer grünen Politikerin heraus, dass Claudius Schulz von der bayerischen Polizei fleißig mit Aufträgen versorgt wird. So gingen 2 Jahre vorher fast 90% der von der Landesregierung vergebenen Verkehrsgutachten an Schulz. Also sind so Gutachten zum Beispiel, wo einer geblitzt wird und nachher sagt, ich war es nicht. Mhm. Und dann kommt eben Herr Schulz und sagt, Helix, deine Ohren, was? Helix, du warst es. Laut dem damaligen bayerischen Innenminister Joachim Herrmann genießt Gutachter Schulz bei der Polizei, Zitat, trotz seiner Vorgeschichte ein gutes Ansehen.
Ja, wahrscheinlich, weil er das aussagt, was er aussagen soll.
Man weiß es nicht, aber es funktioniert für ihn finanziell gut. Er musste jetzt musste halt das Geld an Stellwack bezahlen, aber sonst ist er noch gut im Sattel.
Gutachter? Kann ich auch Gutachter sein?
Ja, du musst halt irgendein Betätigungsfeld haben, wo du dich auskennst.
Ich muss da nicht akkreditiert werden.
Doch, es gibt vom Gericht bestellte Gutachter. Das muss ich nochmal.
Ja, die gibt es vom Gericht, aber könnte der Verteidigung mich jetzt nicht trotzdem einfach aufrufen?
Ja, das stimmt. Ja, natürlich.
Und sagen, das ist ein Gutachter, weil der hat schon mal im Büro gearbeitet.
Also sagen wir mal, es gibt einen Prozess wegen Pokémon, dann würde ich dich als Gutachter vor Gericht.
Wenn es um dein Leben geht, solltest du mich als Gutachter haben, weil ich weiß alles über dich.
Okay, hier machen wir jetzt weiter.
Aber wie geht's denn mit Donald Stellwack weiter?
Ja, der möchte jetzt verständlicherweise das Leben leben, das ihm durch seine Haft genommen wurde. Allerdings machen ihm seine Erkrankungen zu schaffen. Inzwischen ist er so schwer, dass er kaum noch laufen kann. Dennoch macht er gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Frank Vogel in der Kleinstadt Lauf bei Nürnberg ein Antiquitätengeschäft auf, das sie Goldoase taufen. Dort handeln sie, wie der Name schon sagt, hauptsächlich mit Gold und Diamanten. Und jetzt könnte die Geschichte in einer normalen Folge eigentlich vorbei sein. Happy End, der hat da seinen Laden, alles ist fein. Jetzt wird's Er ist richtig wild, denn Donald Stellwag wäre nicht Donald Stellwag, wenn er nicht erneut im Fadenkreuz der Justiz landen würde. Es ist der 15. Dezember 2009, als ein Transporter über die A81 von Nürnberg nach Pforzheim fährt. Vorne im Wagen sitzen zwei Männer. Der 43-jährige Bernhard, Schwiegersohn des Besitzers der Fracht, und ein weiterer Verwandter. Die beiden Männer transportieren einen Schatz. 60 Kilo Goldschmuck und Zahngold, die eingeschmolzen werden sollen. Gesamtwert 1,8 Millionen Euro. Das Gold gehört dem 66-jährigen Rudolf Hanauer, einem reichen Schmuck- und Goldhändler, der in Neumarkt in der Oberpfalz in einer riesigen Villa wohnt. Trotz der wertvollen Fracht ist der Sprinter weder gepanzert, noch mit Sicherheitsglas, einem Alarmknopf oder wenigstens einem GPS-Tracker ausgestattet. Als der Transporter sich auf der Autobahn auf Höhe Ludwigsburg befindet, wird er plötzlich von einem schwarzen BMW mit eingeschaltetem Blaulicht überholt. Hinten am Auto leuchtet ein Schild mit der Aufschrift »Bitte folgen«. Das ist bestimmt, weil wir 20 km/h zu schnell gefahren sind, denkt sich Bernhard und fährt dem BMW hinterher bis unter eine Autobahnbrücke. Aus der schwarzen Limousine steigen zwei mit kugelsicheren Westen bekleidete Polizisten aus und kassieren die Fahrzeugpapiere und Ausweise der Fahrer. Dann müssen die beiden Männer aussteigen und plötzlich klicken Handschellen. Sie sind verhaftet wegen Steuerhinterziehung, sagt einer der Polizisten. Und dann werden Bernhard und sein Mitfahrer in den BMW gesetzt. Das ging schnell. Im Nu hatten wir Handschellen an. Man konnte gar keinen klaren Gedanken fassen, erinnert sich Bernhard an diesen Moment. Ohne jegliche Erklärung bringen die vermeintlichen Polizisten die beiden Männer in ein nahes Waldstück. Nachdem Bernhard und sein Begleiter realisieren, dass die Polizisten nicht echt sind, steigt Angst in ihnen auf. Werden sie jetzt erschossen? Doch die falschen Polizisten setzen die beiden bloß im Wald aus, nehmen ihnen die Portemonnaies ab und flüchten dann mit dem Goldtransporter. Erst als die falschen Polizisten weg sind, trauen sich Bernhard und sein Kollege aus dem Wald und halten an der Straße einen Autofahrer an, der dann die echte Polizei ruft. Aber du kannst es dir wahrscheinlich schon denken, das Gold ist weg. Sofort beginnt die Suche nach den Goldräubern und schnell haben die Ermittler 5 Verdächtige ausgemacht. Der mutmaßliche Haupttäter, Givar Hayabi aus Bonn, besser bekannt unter seinem Rappernamen Khatam. Der damals 28-Jährige, der bis dahin hauptsächlich im Bonner Stadtteil Brüserberg für Aufsehen gesorgt hat, soll den Überfall organisiert haben und auch bei der Ausführung beteiligt gewesen sein. Zu diesem Zeitpunkt kennt man ihn noch nicht so sehr wegen seiner Musik, also zumindest nicht deutschlandweit. Heute ist er wohl einer der bekanntesten Gangster-Rapper der Republik, Labelboss und Unternehmer. Khatar und seine Komplizen, die alle in den 20ern und kurdischer Herkunft sind, setzen sich kurz nach dem Goldraub aus Deutschland ab. Über Abu Dhabi geht es nach Moskau und von da aus dann in den Irak. Doch dort endet die Flucht der Bande nach knapp 2 Monaten im Februar 2010. Khatar und seine Komplizen werden vom kurdischen Geheimdienst geschnappt. Damit sie den Aufenthaltsort des Goldes verraten, werden die Männer nach eigenen Angaben gefoltert, unter anderem mit Elektroschocks und heißen Metallplatten, wodurch sie Verbrennungen und Knochenbrüche erleiden. Wo sie das Gold versteckt haben, erzählen sie trotzdem nicht. 3 Monate lang leben sie mit 30 Mitgefangenen in einer 6 Quadratmeter großen Zelle, bis sie im Mai 2010 schließlich nach Deutschland abgeschoben werden. Am 27. Oktober 2010 beginnt dann in Stuttgart der Prozess gegen Khatar und 5 seiner Komplizen vor dem Stuttgarter Landgericht. Knapp 1 Jahr später wird er dort wegen schweren Raubes, gefährlicher Körperverletzung und Freiheitsberaubung zu 8 Jahren Haft verurteilt. Das Gericht berücksichtigt dabei seine Haftzeit im Irak und Khatars Geständnis. Das gestohlene Gold bleibt bis heute verschwunden.
Ich finde es voll schön, dass du 2 Folgen in einer machst, aber was hat das jetzt mit dem Donald zu tun?
Es fühlt sich wirklich so an wie 2 Folgen in einer. Also es klingt ja erstmal ganz wild, diese Kombination des Justizopfer Donald Stellwag und der kurdische Gangster-Rapper. Aber in seinem Geständnis vor Gericht sagt Khatar aus, dass er den Tipp, wann und wo der Geldtransporter auf der A81 unterwegs ist, von Donald Stellwag bekommen hat. Der sei sogar der Drahtzieher des ganzen Coups gewesen und habe auch das Gold. auch wenn das jetzt auf den ersten Blick wirklich sehr crazy klingt, ist das nicht ganz aus der Luft gegriffen. Durch seinen Laden, die Goldoase, hat Donald Stellwag zahlreiche Kontakte im Goldbusiness und auch viele Stammkunden. Und einer dieser Stammkunden ist zu diesem Zeitpunkt Hatta. Donald Stellwag hilft dem Rapper und seinen Kumpels sogar dabei, ein Konzert in der Region zu organisieren. Als Hatta dann bei Stellwag Uhren kaufen will, schickt der ihn zu einem Kollegen, dem bekannten Goldhändler Rudolf Hanauer.
Dem das Gold geklaut wurde.
Ganz genau. Also das war vor dem Überfall logischerweise. Also Stellwag kennt die Täter und er kennt auch das spätere Opfer. Für seinen Geschäftspartner Frank Vogel ist das allein aber nichts Ungewöhnliches. Er hat viele Geschäfte mit vielen Leuten gemacht und vor allem im Bereich Gold. Da wundert es mich nicht, dass er jemanden kennt, der gerade überfallen wird von jemandem, den er auch kennt. Also alles nur ein Zufall. Also bis hierhin finde ich es fast noch nachvollziehbar, weil das wahrscheinlich so eine kleine Szene ist, wo man sich irgendwie untereinander kennt. Aber die Polizei hat so ein bisschen ihre Zweifel. Sie können rekonstruieren, dass sich Stellwag und Hatta eine Woche vor dem Überfall bei Donald Stellwag zu Hause getroffen haben. Dort haben sie sich gemeinsam die Website der Firma Hanauer, also die des später beklauten Goldhändlers, angeschaut. Stellwag selbst erklärt es damit, dass er Hatta nur zeigen wollte, wo er seine Uhren kaufen könne. Von dem Goldtransport und dem Raub will er nichts gewusst haben. Ich hatte nie etwas mit dem Goldraub zu tun. Hatta hat die Tat geplant und inszeniert, weil er sie für sein Image als Gangster-Rapper brauchte, so Stellwag. Dass dies möglicherweise nicht ganz der Wahrheit entspricht, wird auch bei der Lektüre von Hattas Buch Alles oder Nix, welches 2015 erscheint, klar. Der Große, also so nennt Hatta Stellwag, handelte jetzt mit Schmuck offiziell. Mir wollte er allerdings was ganz anderes verkaufen, nämlich Informationen, heißt es darin. Das glauben auch die Ermittler. Sie vermuten, dass Donald Stellwag einen Mitarbeiter des späteren Opfers Hanauer, mit dem er beruflich zu tun hatte, so lange ausgehorcht hat, bis der ihm den genauen Ort und die Zeit des Goldtransportes verraten hat. Diese Infos soll Stellwag dann an Hattas Bande weitergegeben haben. Als die Polizei Donald Stellwag vernimmt, fällt dem plötzlich wieder ein, dass er doch von dem Goldtransport wusste. Etwas, das er vorher immer bestritten hatte. Allerdings habe er keine Details gewusst oder gar weitergegeben. Auch das Stuttgarter Landgericht glaubt, dass Stellwag an der Tat beteiligt war. Und doch muss sich der mittlerweile 53-Jährige nicht vor Gericht verantworten. Er gilt als verhandlungs- und haftunfähig. Das Thema hatten wir in Folge 113 schon mal angeschnitten. Soll ich nochmal kurz erklären, was dazu?
Ja, bitte.
Also, ich meine, jetzt auch witzig, wenn du sagst, nein,
nee, du das nicht. Ich war am Überlegen, ob ich jetzt Nein sage, weil also ich kann mich schon noch dran erinnern, aber es wäre
vielleicht
schön, wenn
für
du uns nochmal erleuchtest.
Das hast du,
ja
sehr
auch
schön.
Du hast auch einen Lehrauftrag.
Ich habe einen Lehrauftrag heute an der True Crime Uni. Eine Haftunfähigkeit wird dann ausgesprochen, wenn der gesundheitliche Zustand eines Verurteilten einen Gefängnisaufenthalt unmöglich macht. Das kann durch eine schwere psychische, aber auch durch eine körperliche Erkrankung der Fall sein. Wichtig ist dafür nur, dass diese Krankheit im Vollzugskrankenhaus, also in Haft, nicht angemessen behandelt werden kann. Wenn das der Fall ist, wird der betroffenen Person ein Strafaufschub oder eine Strafunterbrechung gewährt. Das heißt aber normalerweise nicht, dass eine Person nie in den Knast muss. Also eine lebenslange Haftunfähigkeit gibt es eigentlich nicht. Doch genau das versuchen Donald Stellwag und sein Verteidiger Manfred Neder jetzt zu erreichen. Der mehr als 200 Kilo schwere Stellwag ist laut ihren Angaben nahezu blind, ans Bett gefesselt und kann nicht mal selbstständig auf die Toilette gehen. Und tatsächlich, der Amtsarzt, der Stellwags Haftunfähigkeit feststellen soll, kennt ihn bereits von seinen Talkshow-Auftritten als Justizopfer und bescheinigt ihm, sowohl verhandlungs- als auch haftunfähig zu sein. Damit sind strafrechtliche Ermittlungen gegen ihn nahezu sinnlos, wie eine Münchner Zeitung damals schreibt. Diesen Freifahrtschein nutzen wohl auch Hatta und seine Bande. In seiner Biografie schreibt der Rapper: Die Sache mit dem Verbleib des Goldes haben wir so gedribbelt, dass wir es auf den Großen schieben konnten. Er war so schwer krank, dass er nichts zu befürchten hatte. Der Große rettete uns auf diese Weise den Arsch. Also halten wir fest, Stellwack muss sich nicht verantworten für seine eventuelle Mittäterschaft an diesem Goldraub. Im August 2015 ermittelt dann die Justiz ein weiteres Mal gegen ihn. Diesmal geht es um einen Schweizer Geschäftsmann, der von einem deutschen Schmuckhändler für 300.000 Euro Uhrwerke kaufen will. Doch die kommen nie bei ihm in der Schweiz an und das Geld ist auch futsch. Als der Schmuckhändler deshalb vor Gericht landet, behauptet er, sein Nachbar Donald Stellwack habe den Betrug eingefädelt und auch das ganze Geld kassiert. Doch Stellwack ist für die Ermittler und auch für die Staatsanwaltschaft im Jahr 2015 nicht mehr aufzufinden.
Moment mal. Haft- und verhandlungsunfähig, aber fluchtfähig ist er schon?
Ja, es wirkt ein bisschen so. Also nochmal zur Erinnerung, ne, zu dem Zeitpunkt wiegt er mehr als 200 Kilo und kann eigentlich angeblich... Er ist fast blind, genau. Also er kann nicht mal alleine aufs Klo gehen, aber er kann verschwinden. Angeblich lebt er zu dieser Zeit in Italien, in der Nähe von Rom. Das zumindest erzählt Stellwack 2018 der Süddeutschen. Er selbst hat sich per Mail bei der Zeitung gemeldet, um einige Dinge, wie er sagt, klarzustellen. Er streitet ab, etwas mit dem Uhrenbetrug zu tun zu haben. Auch von dem geplanten Goldraub mit Hatar will er nichts gewusst haben. Immer dasselbe, der Dicke war's, regt sich der mittlerweile 60-Jährige im Interview auf, sagt aber gleichzeitig, ich hätte es womöglich genauso gemacht. Stellwack verteidigt sich damit, dass er es doch zugeben könne, wenn er es wirklich war. Mich kann sowieso keiner belangen. Findest du das eine glaubwürdige Aussage? Also nach dem Motto, ich würde es ja zugeben. Ich finde es
interessant, dass er jetzt ja doch auch E-Mails schreiben kann, obwohl er ja halb blind ist.
Vielleicht hat ihm ja sein Freund dabei geholfen.
Das gut, man kann auch mit Sicherheit mit schlechtem Augenlicht E-Mails
das tippen. Das geht, ja, selig. Aber es scheint ihm ja doch so wichtig zu sein. Er könnte ja jetzt in Italien das schöne Leben in der Nähe von Rom genießen, aber es scheint ihn dann doch so zu fuchsen, dass er sich nochmal meldet bei der Süddeutschen Zeitung.
Ja, aber vielleicht auch einfach, weil er es genießt und weiß, dass er dadurch wieder ein bisschen nachwirkt. Ich glaube echt, dass er die Aufmerksamkeit schon auch ganz gut findet, oder?
Absolut, absolut. Das siehst du auch, wenn du dir Auftritte von ihm anguckst.
Also, was macht er denn heute?
Ja, heute lebt Donald Stellwack bei seinem Freund Frank Vogel, den wir hier in der Folge schon häufiger zitiert haben, der ihn rund um die Uhr pflegt. Er behauptet weiterhin seit seiner ersten Verurteilung und seiner Haft ein ehrlicher Bürger zu sein. 2023 veröffentlicht Netflix eine Doku über Donald Stellwack. Als er in dieser Dokumentation gefragt wird, ob es nicht ein bisschen komisch ist, dass er gleich mehrfach für Verbrechen beschuldigt wird, die er laut eigener Aussage nie begangen hat, antwortet Donald Stellwack ohne zu zögern, überhaupt nicht.
Tja, klasse Typ.
Zufälle gibt's.
Also, ich habe das Foto gesehen und ich gebe zu, ich hätte auch gedacht, dass das ist.
Du meinst also das Banküberwachungsfoto und die Fotos von ihm aus der Zeit,
Ich glaube zum Beispiel, dass das die Falle ist, in die einfach dieser Gutachter getappt ist. Der hat dieses Foto gesehen, der hat gesagt, das ist der.
Ja, klar.
Und dann hat er einfach drauf losgegutachtet.
Ja.
Bis Überraschung, er war es doch nicht.
Ja.
Und jetzt gebe ich natürlich auch zu, man sieht kaum was vom Gesicht, man sieht nur, dass die Person halt sehr dick ist.
Ja.
Und wahrscheinlich ist jemand mit dieser Körperfülle, von dem man ja wirklich, man hat keine Haare gesehen.
Ja.
Er hat jetzt keine anderen Merkmale.
Hast Augenfarbe sowieso nicht, weil Schwarz-Weiß-Foto, aber ja,
und
die
hat
Augen
jetzt auch keine anderen Aufmerk, also keine merkwürdigen, jetzt keine Narbe oder sowas.
Ja.
Und dementsprechend würde ich jetzt mal behaupten, dass jeder mit dem Gewicht wahrscheinlich ähnlich aussehen könnte. Unter dem Aspekt, also das, was ich halt ganz klar sagen muss, ist, natürlich war er größtenteils unschuldig verurteilt. Ich glaube aber, wenn er jetzt da nicht eingesessen hätte, dann wäre er halt spätestens wahrscheinlich ein Jahr später dann doch wegen irgendwas reingekommen. Weil so ganz mit der Legalität scheint ihm ja.
Ja, es ist schon zufällig, dass er da immer irgendwie irgendwas reinschlittert.
Ich würde sagen, Goldoase macht auch, also nicht, dass ich jetzt irgendwelche Goldhändler hier gleich
unterstellen möchte. Ihr dürft uns gerne Gold schicken.
Gold nehme ich immer, aber bitte dann barren.
Richtig.
Aber es ist ja schon eher fragwürdig, ob der jemals dann auf legalem Fuß gelebt hat. Und dazu kommt, glaube ich, auch, dass er ja ein bisschen es doch drauf angelegt hat, nochmal in die Presse zu kommen, glaube ich.
Ja, vor allem zumindest zu dem Zeitpunkt, als er ja dann schon nach Italien, wie auch immer, gekommen ist.
Und er war
ist.
Ja nun anscheinend auch im Gefängnis sehr gut vernetzt.
Ja, ja.
Das heißt, er ist da mit wahnsinnig vielen Kontakten rausgegangen.
Ja, also ich kann mir auch nicht so ganz vorstellen, dass er bei diesem Goldraub so ganz unschuldig ist.
Ja, finde ich jetzt auch etwas fragwürdig. Ich meine, gut, sie können es ihm ja nicht mal mehr nicht nachweisen, sondern es kommt einfach zu keiner Verhandlung. Das ist ja auch irgendwie crazy.
Ja, es kommt zu keiner. Also für mich wirklich der überzeugendste Punkt ist, dass Stellwerk halt in den ersten Vernehmungen was ganz anderes erzählt hat, nämlich, dass er von diesem Raub gar nichts wusste, ja, und dass er auch gar nichts erzählt haben will und dann auf einmal fällt ihm ein, ach, habe ich vielleicht doch eventuell.
Er war bei ihm zu Hause und sie haben sich die Internetseite von ihm angeguckt. Also ich glaube, auffälliger geht's nicht. Das, was mich gerade wundert, ist...
Wo ist das Gold?
Naja, das hat doch der Khatar eigentlich zugegeben, oder nicht, dass er es selber hat, oder?
Nee, er hat gesagt, dass es irgendwo in Deutschland versteckt. Ja, also mein letzter Stand war irgendwo im Rhein versenkt.
Aber
am
Ende hat er ja zugegeben, dass der Dicke es nicht hatte. Oder
genau.
Der Große, wie hat er ihn genannt?
Der Große, ja.
Entschuldigung, der Große.
Ja, das ist natürlich auch etwas, wenn du dir diese Doku anschaust, eigentlich ein Argument, was dafür spricht, dass der Donald Stellwerk da vielleicht nicht mit drin hing oder nicht so groß mit drin hing.
Also dann,
wenn du dir anguckst, wie er jetzt lebt. Also es ist jetzt kein besonders tolles, luxuriöses Leben, was er da in Deutschland führt. Also liegt krank den ganzen Tag im Bett und wenn er das Gold hätte, dann hätte er sicher, keine Ahnung, irgendwie eine Privatkrankenhaus
ja
in
ich meine,
Tralala.
Vielleicht, das heißt ja nicht, dass er sich in der Wohnung ablichtet, in der er sonst so
stimmt.
Oder dass er andere Laster hat, mit denen er das bezahlt. Essen zum Beispiel.
Ja.
Aber das, was ich eher glaube, ist tatsächlich, dass er in irgendeiner Art und Weise einen Anteil bekommen hätte, aber vielleicht nicht bekommen hat. Weil es halt dann so schiefgegangen ist und klar war, wenn er jetzt da irgendeine Zahlung fließt oder so.
Stimmt, das
dann
könnte auch
kriegen
sein.
Sie es natürlich mit, wobei, die überweist man ja nicht sowas, ne? Also,
PayPal.
Ja, PayPal für
Hallo,
Freunde.
Hallo,
ich habe da eine Überweisung mit Verwendungszweck Überfall. Also, liebe Leute, macht
Gott,
das demnächst mal so, wenn ihr illegale Sachen macht.
Das haben wir früher immer gemacht, ne? Kannst du dich da noch dran erinnern?
So ganz, ja, auch
oh
diese
Gott,
ganz
ist so peinlich,
ruhigen,
ich schäme mich da so
ja,
für.
Ja, ich finde das auch mittlerweile echt grenzwertig.
Wir haben früher so mit 13, 14, weil wir es mega witzig fanden, so mal, es gab so ein Überweisungsterminal bei uns.
Mit 13, 14 hast du doch noch kein Bankkonto.
Klar.
Mit Überweisungen tätigen.
Ja, kann sein, dass es 15 war, aber auf jeden Fall noch nicht so verantwortungsvolles
also
Alter.
Ich habe noch nie, also ich würde behaupten, ab 16 hatte ich eine.
Meinetwegen, vielleicht war ich auch 16.
Ich glaube, du warst 20,
nein,
als man angefangen hat, Leuten
nein,
Geld zu
nein,
überweisen.
Nein, pass auf.
Was hattest denn du Geld?
Nein, das war
zu so viel Taschen.
Hör mir doch mal, du hörst mir auch wirklich nie zu.
Also
das
ich
war.
Ich habe schon mit 14 Banking gemacht.
Nein, es war.
Mein Name ist Philipp Fleiter und ich bin ein Banker.
Ja, und Probleme sind nur dornige Chancen. Nein, also das war auf jeden Fall zur Schulzeit, es war noch nicht in der Oberstufe. Da durfte man noch nicht ins Dorf gehen, offiziell von der Schule aus, also nicht in der Stadt sich erwischen lassen. Und dann bin ich mit Freundin immer zur Bank gelaufen und dann gab es so ein Überweisungsterminal, da haben wir so 1-Cent-Sachen uns hin und her überwiesen und uns dann irgendwelche.
Und wahrscheinlich 90 Cent Gebühren bezahlt.
Keine Ahnung, bestimmt.
Die haben doch früher immer was.
Ja,
gebraucht.
Wahrscheinlich. Und haben dann irgendwelche komischen Beleidigungen und möchte gern lustigen Sachen ins.
Okay,
nee,
ich kann es eher so, dass man sich dann früher
so sexuelle
so,
Dienste
noch,
und so.
Ich krieg noch 20 Euro von dir und dann kam Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Und ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob das sogar eine Geschichte war, die du mir mal erzählt hast oder irgendein Bekannter, der dann tatsächlich mal von der Bank angerufen wurde und gefragt hätte, er solle doch mal darauf achten, was für Geldeingänge er hätte, weil da würde ständig irgendwas mit Drogen und sowas stehen.
Ja, also das müssen sich tatsächlich Leute angucken. Ich weiß nicht, ob es heute immer noch so ist bei der Technik, aber ich kenne einige Leute, die im Bankwesen gearbeitet haben.
Was ich super spannend fände, weil wer wäre denn so bescheuert?
Und wird es da reinschreiben?
Als Verwendungszweck dann wirklich zu sagen, hier für die Entsorgung der Leiche.
Oder hier hiding in plain sight, also dass man...
Ach so,
ja,
genau. Ja,
man macht's richtig auffällig
ja,
und
stimmt,
dann,
stimmt. Ja,
also ich entschuldige mich bei allen Bankmitarbeiterinnen und Bankmitarbeitern, die vor, keine Ahnung, vielen Jahren so peinliche Überweisungen von mir tätigen mussten.
Stimmt, die wurden damals bestimmt alle noch händisch eingegeben.
Oh Gott, das
ihr habt
so
das
leid.
An dem Terminal gemacht.
Ja, aber vielleicht, das muss trotzdem, glaube ich, einer freigeben. Das heißt, ich stelle mir das so vor, wie in Gringotts, das dann unten so.
Ich stelle mir das so vor, dass sie richtig genervt haben, schon wieder einen Cent von
diesem Fleiter. Gott, es tut mir so leid. Sind wir noch kurz abgebogen am Ende. Also was für ein Fall, um jetzt wieder den Bogen zu schlagen. Wie du schon sagst, das sind eigentlich zwei Fälle in einem, so ne, die
genau.
Gar nicht so richtig zusammenpassen wollen.
Nee, und wurde der Khatar jetzt verurteilt?
Der Khatar ist verurteilt worden, hat seine Strafe
auch für diese,
abgesessen.
Ah, okay, dann verstehe ich auch, warum
er und seine fünf Komplizen,
ja, okay,
genau.
Das habe ich gerade irgendwie wieder ausgeblendet, weil ich gerade dachte, das ist ja
es voll. Hat ihm karrieretechnisch nicht geschadet, sagen
ich
wir mal so.
Ich habe noch nie von ihm gehört, sorry.
Jetzt ein
Gigs. Kann mir ja mal eine CD schicken.
Ich weiß nicht, ob man heute noch. Oh Gott, das ist so ein Boomer-Podcast heute. Oh Gott, oh Gott. Nee, also der ist.
Wir sind keine Boomer, wir sind Elder Millennials.
Wir sind Millennials.
Willst du mich gerade verarschen?
Du bist vielleicht ein älter
Boomer.
Nein, aber es ist eine
Wir, du.
Du bist, vorsichtig. Du bist älter als ich. Das kann man schon
willst
mal ruhig verzeihen.
Du mich gerade verarschen?
Du bist älter als ich.
6 Monate?
Haben oder nicht haben. Ich sehe das Ufer hier ein bisschen aus. Oh Gott. Also ich wollte damit eigentlich nur sagen, Xatar hat es nicht geschadet, weil es tatsächlich so, dass er jetzt so ein bisschen, weißt du, er ist der Gangster-Rapper, er hat das...
Und wo macht der so Musik? Ist das so einer wie hier, wie heißen die alle, Contra K oder so?
Ich habe gerade das
entschuldige
Gefühl,
mich
ich würde
sehr.
Mich mit meinem Vater unterhalten.
Sorry,
über diese Rap-Musik.
Aber wenn es um Rapper und so geht, habe ich wirklich null Ahnung. Da kenne ich Crow.
Also ich kann jetzt auch nicht. Ich weiß nicht, ob der jetzt Gangster-Rapper ist.
Crow, nein.
Ich kenne Bushido, den habe ich sogar mal getroffen.
Bushido, der macht ja denn noch Musik? Der macht doch jetzt
der
mehr so
Podcast
hier Filme
bei RTL
und so.
Plus.
Jetzt, ich wollte gerade sagen, der ist doch jetzt ganz
Podcast-Kollege von mir.
Jetzt ganz
ja, ja, ja. So, super.
Nee, es gibt doch hier diese ganzen. Die haben
ja, es gibt ganz viele mit so Masken und so Gedöns. Ja, die haben so Masken.
Jetzt redest du wahrscheinlich selber wieder.
Ich meine nicht Sido, es gibt noch so
Nein,
einen mit so einer
Maske.
Nein,
ich kenne die auch alle, mir fallen die Namen nur gerade nicht ein. Weil das sind, ich meine Contra K und so, die sind tatsächlich, das sind, und die
ja.
machen dann aber auch so, hier hau die Schlampe weg und so. Und sind.
Ja, ja, das ist ja, ja, aber also Xatar kann zumindest für
ja,
sich.
Das, ja, das unterschreibt ist, Herr Fleiter.
Nein,
Herr Fleiter findet, das sollte man machen.
Überhaupt gar nicht, aber das ist halt Teil von Gangster-Rap und die Art so zu reden ist ja Teil der
genau
Kunstform.
Ja,
ja finde ich vollkommen, finde ich vollkommen.
Also Rap an sich vollkommen
ja, ja.
okay, aber also das stört mich nicht.
Vollkommen, die, also Antisemitismus und Frauenfeindlichkeit und Homophobie ist nie cool. Aber wie gesagt, Xatar hat es nicht geschadet. Er hat sich als richtiger Gangster-Rapper, Real Gangster-Rapper inszenieren können, hat ein Buch drüber geschrieben und es gibt jetzt sogar einen Kinofilm.
Also ich dachte, wir kommen jetzt auch nächste Woche bei mir zu
Xatar. Nein, es gibt auch einen Kinofilm, glaube ich, aus dem letzten Jahr von Fatih Akin, glaube ich sogar.
Aha.
Rheingold heißt der, wo das Ganze
und da geht es um
wurde.
Diesen Fall.
Da geht es um den Goldraub.
Und spielt der Große
Donald Stellberg. Das weiß ich nicht. Vielleicht sollten wir mal zusammen
in den Film gehen.
Nee, der ist ja nicht mehr im Kino, aber wir gucken uns den mal an.
Okay.
Aus Recherchegründen.
Aus Recherchegründen. Mit
und
Alkohol.
Mit Alkohol, vielleicht auch das. Und in der Zwischenzeit schickt uns gerne Gold, wenn ihr Goldhändler seid und wollt uns einen Gefallen tun.
Auch
schickt
sonst
uns einfach
Schmuck
Gold.
Ist, okay.
Ist sehr gerne genommen.
Echter.
Aber bitte keine Drückerkolonnen vorbeischicken.
Nein, die möchten wir nicht.
Okay, es war halt ein bisschen eine crazy Folge. Wir hatten beide Lavawasser getrunken. Ich entschuldige mich bei allen, die sich das jetzt anhören müssen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Wir hatten Spaß. Das ist die Hauptsache.
Ciao, Kakao.
Tschüss.
Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook- und unserer Instagram-Seite.